Liebe Gemeinde, bitte schlagt auf Jesaja Kapitel 6 und wir werden die Verse 1 bis 8 lesen. Jesaja Kapitel 6 und die Verse 1 bis 8. Und lasst uns auch bedenken, dass das nicht menschliche Literatur ist, sondern das Wort des lebendigen Gottes. Jesaja Kapitel 6, Verse 1 bis 8. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher, gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und erhielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen: Wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Da sprach ich: Hier bin ich, sende mich. Soweit die Lesung des Wortes Gottes, möge der Herr seinen Segen auf die Predigt legen. Die ultimative Grundlage für Wahrheit, für alle Wahrheit, das Faktum, ohne welche es keinerlei rationales Denken jedweder Art geben kann, ist die Tatsache, dass Gott ist. Die Bibel macht diese Tatsache gleich in ihrem allerersten Vers klar, wenn wir lesen: Im Anfang schuf Gott. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Keine Entschuldigung. Keine Erklärung, keine Diskussion und keine Debatte, nur die klare und unmissverständliche Erklärung: Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das Sein Gottes, man darf ja eigentlich gar nicht von Existenz sprechen, Gott existiert ja nicht, Gott ist. Das Sein Gottes ist ein unumstößliches Faktum und es gibt keine auch nur wie auch immer geartete Entschuldigung dafür, dieses Sein Gottes in Frage zu stellen, auch nicht unter dem Deckmantel sogenannter Wissenschaft. Gott ist, und genau das ist der Startpunkt allen rationalen Denkens und aller Wahrheit. Gott ist, und er ist der einzige Gott, und er ist der wahre und lebendige Gott, und er ist reiner Geist und er besitzt viele Eigenschaften. Aber auch das kann man so nicht wirklich sagen, dass er Eigenschaften besitzt, als ob es Eigenschaften außerhalb von Gott gäbe. Gott ist seine Eigenschaften. Nur weil Gott diese Eigenschaften ist, gibt es diese Eigenschaften teilweise auch für andere. Gott ist unergründlich, er kann von niemandem außerhalb von sich selbst voll verstanden oder begriffen werden. Hiob Kapitel 11, Vers 7. Kannst du die Tiefe Gottes ergründen oder zur Vollkommenheit des Allmächtigen gelangen? Sie ist himmelhoch, was willst du tun? Tiefer als das Totenreich, was kannst du wissen? Als ein unendliches Wesen ist Gott räumlich in keiner Weise begrenzt. Er ist allgegenwärtig, nicht nur zum Teil, sondern voll. Gott ist in seiner Fülle überall zu jedem Zeitpunkt gegenwärtig. Jeremia 23, 23. Bin ich denn nur Gott in der Nähe, spricht der Herr, und nicht auch Gott in der Ferne? Oder kann sich jemand so heimlich verbergen, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr? erfülle ich nicht den Himmel und die Erde, spricht der Herr. Gott ist weiters durch nichts oder niemanden beschränkt. Er ist allmächtig. Er ist auch allwissend. Psalm 147, Vers 5. Groß ist unser Herr und reich an Macht. Sein Verstand ist unermesslich. Gott ist weiters ewig. Er hat weder Anfang noch Ende. Er ist unveränderlich, er ist immer der Gleiche. Er ändert sich niemals und er ändert auch niemals seine Meinung. Das klingt jetzt vielleicht theoretisch, aber das ist von immenser Wichtigkeit für uns. Denn darauf baut ja doch unsere Heilsgewissheit auf, dass Gott niemals seine Meinung ändert, dass er zuerst jemanden beruft und sagt, komm! Und dann kommen wir und wir folgen ihm nach und dann kommt er drauf, na dich meine ich doch nicht. Und du kommst nicht durch bis zum Ende. Aber Gott ist unveränderlich. Er ändert sich selbst nie und er ändert seine Meinung nie. Ist für uns eigentlich unvorstellbar. So kapriziös wie wir als Menschen sind. Heute so, morgen so. Manchmal ändern wir minütlich unsere Stimmung. Aber Gott ist so nicht. Er verändert sich nicht. Und wir haben auch gestern bei der Eröffnungsfeier der RT darüber gesprochen, dass wir deshalb nur Wissenschaft betreiben können, weil Gott unveränderlich ist, dass wir nur deshalb verlässliche Naturgesetze haben, weil Gott sich nicht verändert. Dass wir nur deshalb rational denken können, weil Gott verlässlich ist. Der Gott, der uns so viele Zusagen gibt. Ich will dich nicht versäumen noch verlassen. Der Gott, der niemanden ausstößt, der zu ihm kommt. Das gilt jeden Tag, jede Minute und jede Sekunde. Er ist weiters unermesslich, absolut frei, absolut gerecht, gnädig und vieles, vieles mehr. Aber es gibt eine Eigenschaft, die sich von all den anderen Eigenschaften abhebt und die mehr ehrfurchtgebietend ist als all die anderen, da sie die anderen umfasst. Und das ist Gottes Heiligkeit. Ich habe gedacht, als ich die Predigt vorbereitet habe, das ist eine starke Stelle und das ist schön zum Auslegen. Und dann bin ich relativ schnell an einer Wand gestanden. Wie beschreibt man Gottes Heiligkeit? Wie beschreibt man einen Begriff oder eine Eigenschaft, die so viel größer ist, als Worte, menschliche Worte es überhaupt erlauben? Ich werde aber nicht der Versuchung unterliegen, mit einer Definition aus einem theologischen Lexikon zu beginnen oder mit einem Zitat aus der Kirchengeschichte. Das wäre natürlich legitim, aber es erschien mir nicht richtig in diesem Zusammenhang. Stattdessen werden wir uns vom Wort Gottes in den Thronsaal Gottes, in seinem himmlischen Tempel führen lassen und wir werden seine Heiligkeit erleben. Wir werden einen kurzen Blick in seine Gegenwart durch das Wort Gottes erhaschen. Im sechsten Kapitel des Buches Jesaja gibt uns der Prophet einen authentischen Bericht, was ihm widerfuhr, als er von Gott selbst in den Prophetendienst gerufen wurde. Zuerst berichtet er, wann dies passiert ist, und das lesen wir in Vers 1. Da steht im Todesjahr des König Usia. Das heißt, wir können es historisch relativ genau deuten. Wir befinden uns im 8. Jahrhundert vor Christi Geburt. Usia regierte als König 52 Jahre lang und er war einer der besseren Könige Judäas. Er tat viele gute Dinge, wie zum Beispiel die Philister, die ewigen Feinde des Volkes Gottes zu bezwingen und auch die Mauern von Jerusalem zu stärken und aufzubauen und auszubauen. Und alles in allem war er ein ziemlich beliebter König beim Volk Gottes. Doch nun war er gestorben. Und es herrschte nationale Trauer, das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Wenn ein Politiker stirbt und sei auch noch so berühmt, dann sind die Nachrichten ein, zwei, drei Tage voll damit und dann ist vergessen. Das hängt mit vielen Dingen zusammen, aber auch mit den kurzen Legislaturperioden unserer Politiker. Auf die ethische Frage gehe ich gar nicht ein und auf Integrität, das wäre zu billig. Aber dieser König hat 52 Jahre regiert über das Volk Gottes. Also die meisten in Judäa kannten keinen anderen König. Die waren geboren unter diesem König und jetzt ist er gestorben, nachdem sie den Großteil ihres Lebens ihn als König hatten. Und das war dramatisch für das Volk Gottes. Und doch hatte Usias Herrschaft einen bitteren Beigeschmack. Gegen Ende seiner Regierungszeit wurde er von seinem Stolz übermannt, als er sich anmaßte, priesterliche Tätigkeiten auszuführen. Und als die Priester versuchten, ihn aufzuhalten, widersetzte er sich trotzig. Wir lesen dazu in 2. Chronik, Kapitel 26, Abvers 19. Da wurde Usia zornig, während er die Räucherpfanne in seiner Hand hielt, um zu räuchern. Als er aber seinen Zorn gegen die Priester ausließ, da brach der Aussatz an seiner Stirn aus vor den Augen der Priester im Haus des Herrn beim Räucheraltar. Denn als sich der Oberpriester Asaja und alle Priester zu ihm hinwandten, siehe, da war er aussätzig an seiner Stirn, da jagten sie ihn rasch hinaus und auch er selbst machte sich schnell davon, weil der Herr ihn geschlagen hat. So war der König Usia aussätzig bis zum Tag seines Todes und wohnte als Aussätziger in einem abgesonderten Haus, denn er war vom Haus des Herrn ausgeschlossen. Das übersieht man oft, dass hier bereits von der Heiligkeit Gottes die Rede ist, in diesem ersten kleinen Satz. Der König Usia, sein Ende, er war ausgestoßen vom Tempel, er war ausgestoßen vom Bundesvolk Gottes, weil er sich unheilig in der Gegenwart Gottes verhalten hatte. Er hatte profanisiert in der Gegenwart Gottes. Und das war das traurige Ende eines an sich recht guten Königs. Und doch gab es große Trauer in Israel über seinen Tod. Eine Zeit nationaler Krise. Israel hatte seinen König verloren. Und es war genau in dieser Zeit der Entmutigung und der Hoffnungslosigkeit, als Gott Jesaja seine Vision schenkt. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Brüder und Schwestern, wenn ich die Heiligkeit Gottes beschreiben müsste, dann würde ich diese Stelle in Jesaja 6 dafür verwenden. Der souveräne Gott des Himmels und der Erde gibt Jesaja einen Einblick in seine Gegenwart, wo er auf einem hohen und erhabenen Thron sitzt. Und gleich der erste Vers gibt uns eine wichtige Nachricht. Israel hatte gerade seinen König verloren, wie wir gerade gehört haben, und die Menschen waren am Boden zerstört. Aber nun wird diese Trauer vor den Augen Jesajas dadurch stark relativiert, dass ihm der wahre König der Könige gezeigt wird. Die Trauer, die unter dem Bundesvolk Gottes herrscht, die wird stark relativiert. Die hatten einen menschlichen König verloren. Und Gott antwortet dadurch, dass er ihnen sich selbst als den König des Himmels und der Erde zeigt in seiner Heiligkeit. Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Hier sehen wir die wunderbare Majestät und Erhabenheit Gottes. Und jede Trauer und jede Not und jede Sorge und jedes kleine Problem tritt dadurch in den Hintergrund. Im Englischen gibt es diesen schönen Begriff, to put something into perspective. Auf Deutsch kann man nur sagen, es wird alles relativiert dadurch. Was bedeutet das relativiert? Es bedeutet, es wird relativ gesetzt an einem absoluten Maßstab. Unsere Sorgen, unsere Probleme, unsere kleinen Nöte, unsere kleinen Hoffnungslosigkeiten, die Dinge, die uns in der Nacht wach halten, werden alle relativiert durch die wunderbare Herrlichkeit und Heiligkeit und Allmacht Gottes. Es ist permanent frustrierend, wenn man über die Heiligkeit Gottes reden will. Weil man die Worte nicht dafür hat. Und nicht nur, dass man die Worte nicht dafür hat, man kann es auch im Herzen nicht erfassen, weil es so viel größer ist. Das ahnt man, wenn man den Text sieht. Vielleicht habt ihr im Fernsehen mal Krönungsfeiern gesehen, vielleicht eine königliche Hochzeit, vielleicht im Vereinigten Königreich oder sonst wo. Und da sieht man dann den ganzen Prunk und den Glitzer. Und wenn man dann wirklich vielleicht dort sein kann und das live sieht, ist das alles ziemlich feierlich und auch fast einschüchternd. Es ist majestätisch. Wir haben ja keine Ahnung von Majestät mehr. Wir rühmen uns ja, antimonarchistisch zu sein. Wir rühmen uns ja, in unserer Gesellschaft aufgeklärt zu sein. Das ist in Amerika noch viel schlimmer. Die haben überhaupt keine Ahnung von Majestät und königlichen Autoritäten und Majestät. Aber alle diese menschlichen Königreiche und der größte Prunk, den man sich vorstellen kann, ist nichts, ist nur Schmutz gemessen an der Heiligkeit, die wir hier im Jesaja 6 kurz sehen dürfen. Nichts mit dem, verglichen zu dem Bild, das Jesaja hier offenbart wird. Und dann steht, das sind oft so Beisätze, wo man sich denkt, okay, da steht, und seine Säume erfüllten den Tempel. Seine Säume, ich glaube, das sagt man im Deutschen auch, schleppen. Ein altes Wort braucht man ja nicht mehr. Wer hat noch Roben mit Schleppen an? Vielleicht eine Braut mit einem Brautkleid, sofern sie noch ein altmodisches Brautkleid hat. Und mit unserem ganzen evolutionistischen Denken ist ja alles, was früher mal war, sowieso falsch, weil durch den Fortgang von Zeit werden wir auch immer gescheiter und besser. Nicht? Scheinbar. Aber es gibt dieses königliche Prinzip, dass die Schleppe von Majestäten umso länger, umso mehr Einfluss reflektieren sollen. Niemand dürfte eine längere Schleppe haben als der König oder die Königin. Die waren vielleicht 2 Meter lang, vielleicht 5 Meter lang, vielleicht sogar 10 Meter lang. Aber Gottes Schleppe, seine Säume erfüllten den Tempel. Und die Schleppen waren historisch Zeichen für die Autorität, für die richterliche Vorherrschaft der Majestät. So menschliche Könige hatten ein paar Meter lange Schleppen, aber Gottes Säume erfüllten den ganzen Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße. Und mit 2 flogen sie. Sogar die Engel im Himmel, die nicht durch Sünde beschmutzt sind wie wir, müssen ihre Angesichter und ihre Füße vor der Heiligkeit Gottes bedecken. Weder Mensch noch Engel darf Gott von Angesicht zu Angesicht sehen und weiterleben. Im Exodus Kapitel 3, als Moses plötzlich und überraschend mit der Heiligkeit Gottes konfrontiert wurde, habt ihr euch noch daran erinnert oder erinnert ihr noch daran, was Gott da zu Moses gesagt hat, was ihm aus dem Busch heraus zurief? Tritt nicht näher heran, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Wie legt man das aus? Wie versteht man das? War das zufällig ein Teil der Wüste, der zufällig zum Heiligtum erklärt wurde? Überhaupt nicht, das war ganz normaler, dreckiger Wüstenboden. Aber in dem Augenblick, wo Gottes besondere Gegenwart dort war, ist der Boden durch Gottes Gegenwart heilig geworden. So heilig ist Gott, dass dort, wo er seine besondere Gegenwart sich entscheidet, gegenwärtig zu sein, auf eine besondere Art, wird der Boden heilig. Und da muss man extra gut aufpassen, dass man nicht vergisst, mit wem man es zu tun hat. Und ich darf hier kurz anmerken am Rande, dass es deshalb nicht egal ist, wie man Gottesdienst feiert. Dass es aus diesem Grund nicht egal ist, wie man in den Gottesdienst kommt. Dass es nicht verlangt ist, coole Gottesdienste zu haben. Oder seeker-friendly Gottesdienste. Na, kann man schon, wenn man nicht vergisst, wer der Seeker unseres Gottesdienstes ist. Es ist Gott und nicht der Mensch. Überall dort, wo Gott in besonderer Weise anwesend ist, muss man besonders auf sich Acht haben, weil dort die Heiligkeit Gottes präsent ist. Und dann hören wir den Gesang der Engel. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Die können sich gar nicht helfen. Die können sich gar nicht helfen. Die haben ihre Augen verbunden durch ihre eigenen Hände. Die haben ihre Füße bedeckt durch ihre Flügel. Sie können Gott nicht mal ansehen, aber in der Gegenwart Gottes müssen sie singen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Sie müssen einfach. Wer in der Gegenwart Gottes ist, muss sich vor ihm niederwerfen. Wer in der Gegenwart Gottes ist und seiner ist, der muss ihn loben und preisen. Der muss seine Knie beugen. Und deshalb sieht man auch relativ leicht Menschen, die in der Gegenwart Gottes leben. Die loben Gott mit ihrem ganzen Leben. Mit allem, was sie sagen, mit allem, was sie denken. Auf lange Sicht funktioniert das Doppelleben ja gar nicht. Ich möchte eure Aufmerksamkeit aber auf die dreifache Wiederholung des Wortes heilig lenken. Wiederholung in der Schrift, das habt ihr sicher schon mal gehört, ist Gewichtung. Herr Jesus sagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, oder Amen, Amen, folgt etwas von spezieller Wichtigkeit. Und deshalb wiederholt der Herr Jesus das Wort. Nun muss aber unbedingt hinzugefügt werden, dass kaum etwas im ganzen Wort Gottes dreimal hintereinander gesagt wird, aber hier ist es so. Und nur eine einzige Eigenschaft Gottes wird dreimal wiederholt. Gottes Heiligkeit. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Beachtet bitte auch den zweiten Satz der Engel. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Und wenn da jetzt jemand vielleicht etwas rebellischer Natur ist, dann würde er vielleicht in seinen Gedanken gleich mal sagen: Ja, wo sieht man denn das? Die Welt ist ja ein Theater momentan. Es ist ja alles chaotisch. Wo sieht man da die Herrlichkeit Gottes? Aber es besteht kein Zweifel, was diese Stelle bedeutet. Sie bedeutet, dass alles, was wir in der Schöpfung sehen oder erleben, verkündigt die Herrlichkeit Gottes. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Alles verkündet Gottes Herrlichkeit. Alles dient seiner Ehre, ultimativ. Auch der Ungläubige wird zubereitet zum Tag des Gerichts. Auch der Ungläubige, der größte Spötter, der größte Kriminelle, wird ultimativ unwillig und unwissend der Ehre Gottes dienen. Die einen eben in der Gnade und die anderen in der Gerechtigkeit. Der Grund, warum wir Gottes Herrlichkeit nicht überall sehen, ist nicht der Grund, dass es nicht da wäre. Der Grund sind unsere schlechten Augen, die Abgestumpftheit unserer Seele. Du siehst Gott überall. Du siehst ihn in jeder einzelnen Disziplin. Sieh dir mal die rechten Winkel hier überall an. Da ist Ordnung. Überleg dir doch mal die Statik von diesem Gebäude. Überleg dir doch mal, wie relaxed wir da jetzt drin sitzen und wissen, dass das Haus höchstwahrscheinlich nicht in sich zusammenfällt oder dass uns nicht irgendeine andere Dimension jetzt verschlucken wird als nächster. Das ist alles Gottes Wesen reflektiert in der Physik. In der Natur. Wir sehen es nur nicht, wenn wir nicht schauen. Wir sehen es nur nicht, wenn wir nicht denken. Wir sehen es nur nicht, wenn wir viel zu sehr mit uns selbst und in unseren kleinen Problemen beschäftigt sind. Gott predigt uns von überall her an. Angefangen von den Naturgesetzen, über das Gesetz von Angebot und Nachfrage, über die Statik, über jede Disziplin, über dein Herz, das schlägt, über jede einzelne Zelle, die Energieaustausch betreibt, über die Photosynthese. Alles ruft: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher, und die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Und wir sollten die Ersten sein, die sehen. Und nicht nur sehen, sondern auch verkünden. Und demgemäß leben. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden. Und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Ja, warum erfahren wir denn das? Hier sehen wir was weiteres, dass sogar das tote und seelenlose Baumaterial des Tempels weiß, wie es sich zu benehmen hat in der Gegenwart des lebendigen Heiligen Gottes. Das tote Baumaterial bebt vor der Heiligkeit Gottes. Ihr müsst euch das mal überlegen, wie Gott die Erde erschaffen hat. Mit seinem heiligen Wort, seiner Kraft und seiner Macht. Er spricht, Erde sei, Meere dorthin, Tiere hier, Mensch sei erschaffen. Sterne da, Planeten dort, Fixsterne hier und alles folgt aufs Wort. Das ist der Gott, mit dem wir es hier zu tun haben. Nur wenn er zu uns sagt, verlass alles und folge mir nach, sagen wir nein, erklär dich zuerst. Und doch hat er Gnade mit uns, der heilige Gott. Die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden erbebten und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Was für ein majestätischer, wunderbarer Anblick, was für ein Schauspiel muss das gewesen sein. Vor den Augen des Jesaja. Ich glaube, wir können nun beginnen, soweit es uns möglich ist, Gottes Heiligkeit ein bisschen zu definieren. Das Wort Heiligkeit selbst kann nicht wirklich exakt aus dem Hebräischen übersetzt werden. Es ist auch anderen Sprachen in dieser Form fremd, auch hat das Wort eigentlich mehrere Bedeutungen. Die Bibel verwendet es auch in unterschiedlichen Bedeutungen. Es verwendet es zum Beispiel bezogen auf Gottes Güte. Es verwendet es auch im Hinblick auf seine absolute moralische Reinheit. Aber die hauptsächliche Bedeutung ist zur Seite gesetzt, anders. Zur Seite abgesondert. Gott ist so anders wie wir, er ist so anders wie alles. Er ist anders als jeder und jedes. Er ist transzendent, er übertrifft alle und jeden und das dreifach. Er ist groß, größer, am größten. Er ist gut, besser, am besten. Seine alles überstrahlende Majestät ist in Worten nicht erfassbar. Sprache hat nicht genug Worte, um es zu beschreiben. Man muss es erleben, um es zu erkennen. Aber wenn man es erlebt, dann weiß man es. Und jetzt muss ich einen kritischen Kommentar hier loswerden. Im Gottesdienst der Gemeinde, wo wir uns formell zusammenfinden, um Gott zu loben und zu preisen und seinen Namen zu ehren, unsere Knie zu beugen vor ihm, treffen wir uns mit ihm in einer ganz besonderen Weise. Es war mir als Gemeindemitglied schon nie klar, aber es ist mir als Pastor noch viel weniger klar, wie Menschen behaupten können, dass Gemeinde langweilig ist, wenn wir diesen heiligen, heiligen, heiligen Gott anbeten und predigen. Es ist mir unverständlich. Oder wie Leute zu Hause bleiben wollen. Weil im Bett ist heute einfach besser. Könnt ihr euch vorstellen, dass Jesaja sowas sagt? Jetzt nicht Gott, ich bin müde. Jetzt nicht Gott, die Leute der Gemeinde gehen mir momentan so auf die Nerven. Jetzt nicht, weil der Gesang ist so langweilig. Wir haben nicht mal ein Schlagzeug. Ich meine, ich frage mich manchmal wirklich, lesen wir die Bibel überhaupt noch? Wissen wir überhaupt noch, mit wem wir es zu tun haben? Haben wir eine Ahnung, wer Gott ist? Wir sind doch viel zu leger geworden in der Gemeinde. Wir haben doch von Gottes Heiligkeit überhaupt keine Ahnung. Alle zusammen. Wir sind schon so verseucht von der Aufklärung, schon so anti-autoritär, dass wir direkt rebellieren gegen Gottes Heiligkeit. Das Extrembeispiel sind natürlich Gemeinden, wo getanzt wird mit Rockmusik und wo der Prediger mit einem Harley-Davidson-T-Shirt auf einem Barhocker sitzt und flucht, damit er zeigen kann, wie weltlich er doch ist, damit er mit der Welt connected. Das ist das Gegenteil. So ein Mensch hat bewiesen, dass er Gott nicht kennt. Dass er seine Heiligkeit nicht verstanden hat. Wenn Menschen auf der Kanzel Angst davor haben, den ganzen Ratschluss zu predigen, dann geh doch raus aus der Kanzel. Du kennst Gott nicht. Wenn du Gottes Heiligkeit gesehen hast, kannst du nicht anders. Du kannst nicht mehr aufhören. Du kannst nicht mehr aufgeben. Du kannst nicht mehr zurückhalten mit der Wahrheit. Aber ich muss weitergehen, um der Zeit willen. Lass uns nun sehen, was mit einem Menschen in der Gegenwart Gottes passiert. Vers 5. Da sprach ich, Jesaja: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher gesehen. Liebe Geschwister, das passiert mit einem Sünder in der Gegenwart Gottes. Im Lichte seiner Heiligkeit und Herrlichkeit wird unsere Sünde voll sichtbar und wir schmelzen wie Wachs im Hochofen. Wehe mir, ich vergehe. Und die Formulierung, die Jesaja hier verwendet mit Wehe, ist das Gegenteil von Segen. Das ist so, als ob er sagt, Fluch mir. Das passiert mit einem Sünder in der Gegenwart des Heiligen Gottes. Kein Tanzen, kein Lachen, kein Hochreißen der Arme und Singen, keine emotionalen Tränen, die runterkommen vor lauter Rührung, kein Gefühl, das ist Selbstempowerment. Weh mir, ich vergehe. Meine lieben Freunde, das ist Angst und Schrecken. Angst und Schrecken in der Gegenwart Gottes. Aber zugleich fühlt man sich zu Gott hingezogen. Er ist beides. Er ist Schrecken und Anziehung. R.C. Sproul spricht vom Trauma of Holiness, vom Trauma von Gottes Heiligkeit. Es ist traumatisch, Gottes Heiligkeit zu sehen. Ich gebe euch ein paar Beispiele aus dem Neuen Testament. In Markus Kapitel 4 lesen wir von einer nächtlichen Bootsfahrt mit dem Herrn Jesus und den Aposteln. In den Versen 37 bis 41. Und es erhob sich ein großer Sturm. Und die Wellen schlugen in das Schiff, so dass es sich schon zu füllen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Das sind wir, nicht? Es geht immer um uns. Kümmert es dich nicht, dass wir... Alles geht immer nur um uns und unsere Befindlichkeit. So waren die Apostel schon. Und er stand auf, befahl den Wind und sprach zum See: Schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Hier bekommen die Apostel einen kleinen Einblick in die Herrlichkeit Gottes. Und hier ist etwas, das man leicht überlesen kann. Die Apostel gerieten, und was hier gemeint ist, ist Horror. Furchtbare Angst, Angstzustände. Ich weiß nicht, ob ihr es mal bemerkt habt. Sie gerieten in große Furcht, passierte nach der Stillung des Sturms. Also die hatten vorher schon Angst. Im Sturm, die dachten, dass sie umkommen. Sagen sie ja. Aber die richtige Furcht kommt, nachdem der Jesus aufsteht, dem Sturm und den Wellen gebietet, still zu sein, und augenblicklich ist es ruhig. Und dann kommt die wahnsinnige Angst. Man könnte sagen, Panikattacke. Wer kann sowas? Was will das menschliche Gehirn? Das menschliche Gehirn will abtasten in die Vergangenheit und will einordnen. Das Gehirn sucht ständig, wenn es neue Dinge sieht, nach Aktenordnern, wo man ähnliche Erfahrungen gemacht hat und wo man dann einordnen kann und kategorisieren kann. Suchen, 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 nichts da. Sowas gibt es ja gar nicht. Wer kann sowas? Und da kommt die Angst. Sie haben die Heiligkeit Gottes für einen Augenblick am Herrn Jesus Christus gesehen. Und so war es auch mit Jesaja. Weh mir, ich vergehe. Und dann haben wir noch Lukas Kapitel 5 als zweites Beispiel und damit die Verse 1 bis 10. Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass sie am See Genezareth stand und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und lehrte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Ihr müsst begreifen, das sind Fischer, erfahrene Fischer. Und die fischen dort normalerweise in der Nacht. Warum? Weil die Fische weit oben sind, weil es unten kalt ist und oben nicht mehr so heiß. Und wenn die Sonne kommt, gehen die Fische wieder tief runter. Jetzt haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und jetzt sagt der Herr Jesus: Probiert es nochmal. Es ist natürlich die Versuchung da, dass der Petrus sagt: Weißt du, Rabbi, du bist der Theologe, ich bin der Fischer. Und so verfahren wir auch öfter mit Pastoren, oder nicht? Was habt ihr für eine Ahnung? Aber Petrus macht das Richtige. Und ich glaube nicht, dass es zynisch gemeint ist, sondern ehrlich. Aber auf dein Wort fahren wir nochmal hinaus, oder will ich das Netz auswerfen. Und als sie das getan hatten, fingen sie eine große Menge Fische. Und der Netz begann zu reißen. Da winkten sie den Gefährten, die im anderen Schiff waren, dass sie kommen und ihnen helfen sollen. Und sie kamen und füllten beide Schiffe, sodass sie zu sinken begannen. Also nicht nur ein kleiner Fang, sondern der Fang ihres Lebens. Jetzt könnte man sich vorstellen, ein guter Geschäftsmann, der Petrus, der sagt: Herr Jesus, machen wir doch einen Deal, machen wir es in Zukunft immer so und wir teilen den Gewinn dann. Es schaut ja ziemlich lukrativ aus, aber es läuft ganz anders. Als aber Simon Petrus das sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Herr, geh von mir hinweg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Das wäre doch ein Augenblick zur Freude gewesen. Fische über Fische, Einkommen, Existenzsicherung, kein Hartz IV, sondern Fische. Nichts dergleichen. Und wir haben auch die Begründung in Vers 9. Denn ein Schrecken überkam ihn und alle, die bei ihm waren, wegen des Fischzuges, den sie gemacht hatten. Gleicherweise auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simons Teilhaber waren. Ich habe jetzt zwei Beispiele gesehen, wo menschlich gesehen kein Grund zur Angst oder zur Not wäre und Menschen niederbrechen vor Angst. Warum? Weil sie die Herrlichkeit Gottes gesehen haben. Am Rande sei noch erwähnt, dass das natürlich heißt, dass wir hier die Göttlichkeit Jesu sehen. Ganz klar. Und genauso war es mit Jesaja in der Gegenwart Gottes. Weh mir, ich vergehe. Aber dann kommt Vers 6 und Vers 7 in Jesaja 6. Da flog einer der Seraphim zu mir und hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zunge vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Gott selbst erschafft dem armen Jesaja hier Erleichterung. Und ich möchte hier ganz klar sagen, dass Jesaja hier nicht bekehrt wurde. Er war bereits gläubig und er war bereits ein Prophet, aber immer noch ein Sünder. Und der Grund, warum er von seiner Zunge spricht, ist höchstwahrscheinlich der, dass er als Prophet in erster Linie auf seine Zunge angewiesen ist, dass er die Wahrheit spricht. Und auch der Prophet Jesaja, der wahrscheinlich heiliger war als wir alle zusammen, ruft aus, dass seine Zunge unrein ist. Das passiert in der Gegenwart Gottes. Aber was hier passiert, warum er einen weiteren Segen, einen weiteren Gnadenakt bekommt, ist, weil Gott seinen Dienst erweitert und ihm auch noch sagt, du wirst predigen, aber kein Hund wird auf dich hören. Du wirst in den Dienst geschickt, aber niemand wird auf dich hören. Mir hat das oft Trost gegeben, zu erkennen, dass man in der Verkündigung nicht nur dann erfolgreich ist, unter Anführungszeichen, wenn sich viele bekehren oder viele umkehren. Man ist dann erfolgreich, wenn man das tut, was einem der Herr aufträgt, und das treu. Denn Gott kann die Verkündigung und wird die Verkündigung für zwei Zwecke verwenden. Der eine Zweck ist die Bekehrung des Sünders, der andere Zweck ist die Verurteilung des Sünders. Die Predigten, die sie hören, die Verkündigung, die sie hören, die Traktate, die er austeilt in der Stadt, die werden dem Sünder beim Gericht vorgeführt. Und die werden zu seiner Verdammung beitragen und zu Gottes Ehre. Jesajas Dienst wurde erweitert. Gott lässt sich herab und heilt einen gebrochenen Menschen. Es handelt sich jedoch um einen Gnadenakt Gottes. Und dieser Gnadenakt Gottes ist nur möglich wegen Christus. Jeder Segen für uns Menschen ist nur möglich wegen Christus. Und es ist von spezieller Wichtigkeit, dass wir eines erkennen. Und ich darf euch kurz komplementieren in Johannesbrief, ins Kapitel 12. Da ist noch eine wichtige Stelle, die für uns zur Auslegung von Jesaja 6 eigentlich ganz wichtig ist. Beginn vielleicht im Vers 39. Ja, oder 37. Ihr seid ein bisschen längere Predigten gewohnt. Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht an ihn. Natürlich der Herr Jesus, damit das Wort des Propheten Jesaja erfüllt würde, das er gesprochen hat. Herr, wer hat unsere Verkündigung geglaubt? Und wem ist der Arm des Herrn geoffenbart worden? Darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat wiederum gesprochen. Er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verhärtet, damit sie nicht mit den Augen sehen, noch mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Und jetzt hört den Vers 41. Dies sprach Jesaja, als er seine Herrlichkeit sah und von ihm redete. Das auf dem Thron, da ist der Herr Jesus Christus. Natürlich auch der dreieine Gott, aber wir haben hier darauf hingewiesen, dass der Jesaja den Herrn Jesus da gesehen hat, von ihm gesprochen. Das heißt, wir haben hier bereits, und das ist das, was der Dispensationalismus einfach nicht verstehen will, wir haben hier den alttestamentlichen Herrn Jesus, das Evangelium predigend. Beginnend nicht mit Gott liebt dich und hat einen wunderbaren Plan für dein Leben, sondern beginnend mit weh mir, ich vergehe. Da beginnt Evangelisieren. Beim Gesetz Gottes. Dass der Mensch erkennt, dass er aus dem Stand der Sündlosigkeit gefallen ist und Erlösung braucht. Evangelisieren ohne Gesetz ist kein Evangelisieren. Es ist nur das Anbieten irgendeiner halbherzigen Lebenserleichterung. Wir sehen hier in Jesaja 6 die Herrlichkeit Christi, seine Gottheit. Der Christus, der auch unsere Unreinheit von uns genommen hat. Seine Versprechen sind Gottes Versprechen. Seine Gnade ist Gottes Gnade. Und ich erlebe immer wieder Menschen, die sagen, ja, mit dem Herrn Jesus, das ist alles gut, den kenne ich und den mag ich und der ist gnädig und der ist liebevoll, aber Vater weiß ich nicht so recht. Oder Heiliger Geist. Wir müssen begreifen, dass es keinerlei Diskrepanz gibt zwischen den drei Personen der Dreieinigkeit. Im Kolosser, muss ich jetzt auf Deutsch wieder zitieren, in ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Ich glaube, so steht es. Im Kolosser 2, denke ich. In ihm wohnt die Fülle der Gottheit, im Herrn Jesus Christus. Das heißt, die Gnade des Herrn Jesus ist auch die Gnade des Vaters, ist auch die Gnade des Heiligen Geistes. Ich darf auch eure Aufmerksamkeit auf den berühmtesten Vers unserer Zeit, ja, vielleicht ist es jetzt richtet nicht, damit er nicht gerichtet werde, aber vorher war es Johannes 3,16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, nicht? Wer ist denn da gemein mit Gott? Der Vater. Der Vater ist nicht der große Unbekannte, der zornig ist, und der Sohn ist der angenehme Nette. Unsere Erlösung ist ein Dreieiner-Akt. Die wurde innerhalb der Dreieinigkeit beschlossen, einstimmig und ohne irgendwelche Ausnahmen. Unsere Schuld wurde von uns genommen, unsere Sünde wurde gesühnt. Aber jetzt die Anwendung. Was hat das jetzt mit uns zu tun? Warum hat Jesaja diese Vision? Und deshalb auch die lange Einleitung vorhin. Judäa war niedergeschlagen, gebrochen nach dem Tod von Osia. Es war vielleicht eine ähnliche Weltuntergangsstimmung wie unter den oder unter vielen Evangelikalen hier in Deutschland, Europa. Es ist eh fast überall ähnlich oder gleich. Und das Bundesvolk Gottes hat den Mut sinken lassen. Und Gott zieht sein Sprachrohr, den Jesaja, den er dann natürlich schickt zum Volk, in seine Gegenwart durch diese Vision. Und gibt ihm sozusagen die richtige Perspektive. Da fällt mir dieses Lied ein. Ich weiß nicht, ist es der Reinhard May über den Wolken? Das ist natürlich ganz ein banales Beispiel jetzt. Da sind wir doch, dass die Probleme so unbedeutend und klein aussehen auf der Erde. Und das meine ich damit. Und das meint Gott, glaube ich, damit, dass er sich den Jesaja in seine Gegenwart holt und sagt, meinst du wirklich, dass das Probleme sind? Meinst du wirklich, dass das alles in der Korrelation zu allen anderen Dingen von großer Wichtigkeit ist, was hier passiert? Meinst du, ich habe einen Fehler gemacht, indem ich den Osia jetzt geholt habe? Schau doch, wer wirklich regiert. Schau doch, wer der König ist. Wir haben immer das Problem unserer Zeit als Evangelikale oder wie immer man sich jetzt nennt, das Wort kann man ja gar nicht mehr verwenden, weil es jeder verwendet, aber als bibeltreue Christen immer das Problem, so pessimistisch zu sein. Wir verstehen uns ja selbst, wenn wir ehrlich sind, als eine Fußnote der Geschichte. Aber das stimmt nicht. Wir sind nicht die Fußnote, die Welt ist die Fußnote. Wir sind der Leib Christi, wir sind die Hauptsache. Auch wenn wir momentan klein aussehen. Es dreht sich nicht um die da draußen. Es dreht sich um die, die dem Herrn Jesus Christus angehören. Die sind die Fußnote, auch wenn sie mehr sind. Und mit diesem Selbstverständnis, glaube ich, schickt der Herr den Jesaja wieder heim. Und vorher fragt ihn noch, wer will gehen, wen sollen wir senden? Bitte hier, sende mich. Das darf man nicht übersehen, was hier passiert ist. Ein entmutigter Jesaja kommt in die Gegenwart Gottes. Wir Österreicher sind bekannt dafür, dass wir viel jammern. Nicht? Und kann mir schon vorstellen, dass der Jesaja, der ein bisschen ein Österreicher war, und da herumgejammert hat und auf einmal findet er sich in der Gegenwart Gottes und sieht, meine Güte, der regiert ja. Der regiert ja, ich hatte es vergessen und ich bin auf seiner Seite. Und er hat meine Ungerechtigkeit von mir genommen und er hat mich beauftragt. Und das gilt jetzt bitte nicht nur für den Propheten, nicht nur für den Prediger. Das gilt auch für den Bäcker, das gilt auch für den Lehrer, das gilt auch für den Physiker, das gilt für jeden. Er regiert. Und ich muss meinen Platz einnehmen. Im großen Bild und ihm dienen. Wir müssen sein wie Soldaten, wie Ritter Gottes, die niederknien für ihren Herrn, ihren Marschbefehl in Empfang nehmen und dann in einer Todesverachtung ausführen. Weil Gott ist heilig, heilig, heilig und er regiert. Und nicht die Welt und nicht Erdogan und nicht Trump und sonst niemand. Er regiert. Und alle Feinde werden die Ablage seiner Füße werden. Wenn wir das verstehen, wenn wir Gottes Nähe in Christus suchen, wenn wir die Gnadenmittel in Anspruch nehmen, das Wort Gottes in der Predigt, im Lesen, wenn wir im Gebet Gott suchen, wenn wir wirklich im Wort leben, und bitte vertraut mir hier einfach, wenn ihr das Wort Gottes mehr lest, passiert was ganz was Eigenartiges. Es sollte eigentlich nicht eigenartig sein für uns. Dieser Gott, von dem wir reden, dieser Gott, zu dem wir beten, wo wir uns manchmal fühlen, ja, wir schießen halt unsere Gebete da mal raus, mal sehen, ob sie wo ankommen. Dieser Gott, von dem wir einiges wissen, aber den wir oftmals nicht wirklich persönlich kennen, in der Erfahrung, ja, ich habe es gesagt, in der Erfahrung, wird plötzlich in euren Herzen Wirklichkeit werden. Nicht, dass er jetzt unwirklich ist, aber ich sprach vorhin von der Taubheit unserer Seelen. Lebe im Wort Gottes. Lies substanzielle Kapitel jeden Tag. Denk an ihn in allem, was du tust. Lebe im Gebet. Lebe Coram Deo. Lebe in seiner Gegenwart. Und plötzlich wird dieser Gott, den du nur vom Hörensagen vielleicht kanntest, sich dir offenbaren, mehr und mehr. Und dann wirst du in seinen Griff genommen werden. Und du kannst nicht anders, als ihm mit jeder Faser deines Seins zu dienen. Komme, was wolle. Dann wird alles andere relativ. Leiden, Krankheit, Einsamkeit, Hobbys, Vergnügen oder die ganzen Götzen, die wir uns dazugelegt haben. Es wird alles sehr, sehr relativ. Und dann werden unsere Prioritäten im Leben zurechtgerückt werden. Und wir werden im Kampf gegen die Sünde und für die Ehre Gottes eintreten. Und wir werden hinschauen auf Jesus ständig, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Möge Gott uns helfen, das wirklich in unserem Leben zu verwirklichen. Amen.